Marktplatz der Ideen, Leute. Aber diesmal unironisch. Dieses Video hier wird gesponsert vom Agora-Magazin des Metapol Verlags. Die Leute von Metapol richten rechte Diskussionsrunden und Kolloquien aus und haben nun auch damit begonnen, ein Magazin herauszugeben, welches sich mit den großen politischen Zusammenhängen der Zeit beschäftigt. Die Ausgaben des Magazins können einzeln bestellt werden. Es ist also möglich, sich themenspezifisch zu informieren. Unter anderem herausgegeben wurden bisher Bände zu folgenden Feldern: WEF und Great Reset, Homo Deus oder Hybris, eine Betrachtung des Transhumanismus, Europas Wege in die Zukunft, die Zukunft des Krieges, sowie Wirtschaft im Umbruch, Geldordnung und Weltordnung. Jede Ausgabe besteht dabei aus einer Reihe von Essays interessanter Autoren. Im Band über die Zukunft des Krieges etwa beginnt es mit einer technischen Analyse des militärischen Ist-Zustandes, einer Auflistung der militärischen Kapazitäten in Europa und geht dann über in eine allgemeine Betrachtung der wiedererstarkten Bedeutung des Krieges in der jüngsten Moderne und dann anhand unter anderem des Kosovo- und Ukraine-Konfliktes all die neuen Phänomene der militärischen Auseinandersetzung zu besprechen, die hybride Kriegsführung, die Rolle der sich in einem langen Niedergang befindenden USA, die Bedeutung von Wirtschaftssanktionen in einer multipolaren Welt. Agora, ein Magazin für rechte Metapolitik zu den relevanten Themen unserer Zeit. Seid mir gegrüßt, Freunde. Nach meinem kleinen Beitrag über die Monopoly-Männer dieser Welt und die Schulhof-Bourgeoisie bei Disneys große Pause bin ich zufällig über einen Beitrag des größten deutschen Böhmermann-Fans gestolpert, des dunklen Parabelritters, in welchem er fragt, brauchen wir eine Revolution? Die Antwort lautet ja. Die Antwort lautet immer ja. Aber interessant ist das Video eher aus anderen Gründen. In ihm werden nämlich einige Dinge vermischt, welche unsere Gesellschaft fast immerzu vermischt, in deren Trennung aber der, so vermute ich, einzig sinnvolle Weg zur Lösung liegt. Betrachtet dieses Video hier also als eine Fortführung meines Vorgängers und als praktische Anwendung des Inhalts anhand konkreter Probleme und Vorstellungen in der BRD, nicht bloß im Zeichentrickfilm. In guter alter Reaktionsvideomanier werden wir dabei die wichtigsten Teile des Beitrages des Parabelritters in chronologischer Folge abspielen und dann unseren Senf dazu abgeben. Lang lebe der Pluralis Majestatis und ab geht's.
Jedenfalls Finanzkrise und da passiert etwas ganz Interessantes. Die Banken wurden gerettet. Wenn es an der Börse toll läuft, freuen sich vor allen Dingen diejenigen, die groß am Finanzmarkt mit dabei sind. Läuft es schlecht, sind Banken auf einmal systemrelevant und müssen von der Allgemeinheit, also von uns allen, gerettet werden. Gewinne werden privatisiert, Verluste verallgemeinert. Wenn man es jetzt zynisch ausdrücken möchte, es ist uns wichtiger, dass ein paar sehr, sehr reiche Zocker nicht ihr Vermögen verlieren, als Menschen vor der Obdachlosigkeit zu bewahren.
Ja, also dem Parabelritter geht es um die Reichen und er hat ja sicherlich insoweit einen Punkt, dass das mit der Bankenrettung schon eine heikle Sache ist. Wenn ich mich als Finanzinstitut darauf verlassen kann, dass der Staat mich outbailt, dann steigt natürlich meine Bereitschaft, übermäßige Risiken einzugehen. Was mir nicht gefällt und was ich glaube auch nicht zutrifft, ist die personalisierte Zuschreibung dieser Taten an die Adresse superreicher Zocker. Die, die da zocken, sind nicht dieselben wie die, mit deren Geld sie zocken. Das eine sind Manager, das andere sind Kapitaleigner. Manchmal fallen beide Posten in einer Position zusammen, meistens allerdings nicht. Die Manager selbst sind natürlich nicht arm, aber sie sind für gewöhnlich nicht superreich. Vor allem aber sind sie arm im Verhältnis zu den Summen, die sie kontrollieren. Larry Fink, der CEO von BlackRock, besitzt ein Privatvermögen von rund $1 Milliarde, aber fällt Entscheidungen über eine Anlagesumme von etwa 11.000 Milliarden Dollar. Milliardäre sind an der Finanzkrise und an allem, was sonst so läuft, nicht unschuldig. Sie profitieren definitiv vom Prinzip der Risikovergesellschaftung, welches der Parabelritter anspricht. Aber wenn wir weiterhin so tun, als läge alles in ihrer Hand, dann bringen wir die eines Tages aufs Schafott, hacken ihnen die Rübe ab, Jakobiner-Style, und haben danach immer noch dieselben Nasen, lol, pun intended, an den Schalthebeln der eigentlichen Entscheidungen sitzen. Und da liegt ja auch die Kurzsichtigkeit der Konzentration auf Reiche. Der Parabelritter will am liebsten alles durch den Staat klären und ihn das Geld verwalten lassen. Aber auch der Staat setzt da am Ende bloß irgendeinen Typen im Anzug hin, der Summen verschiebt. Ist Larry Fink nicht bereits heute schon de facto Staatsangestellter? Ich meine, seine Firma verwaltet große Anteile des amerikanischen Rentenvermögens. Man könnte ihn offiziell zum Rentenminister ernennen und es würde seiner tatsächlichen Jobbeschreibung wunderbar entsprechen.
Genau, Luigi Mangione, der Robin Hood von New York, der mit seinen Bootsschuhen für Gerechtigkeit gesorgt hat, der das einfache Volk gerecht hat. Nur irgendwie scheint dabei egal, dass Luigi ein privilegierter Oberschichtenboy ist, der einen Mittelklasseaufsteiger erschossen hat. Woher rührt seine Popularität? Möglicherweise könnte das auch mit der offenen Machtergreifung einer vermeintlichen Oligarchie in den USA zusammenhängen. Ich weiß es nicht. Immer mehr Menschen wird bewusst, wie gigantisch die Kluft zwischen uns Normalos und Tech-Bros ist. Und was, wenn ich euch sage, dass diese Kluft viel größer ist als die vor vielen Jahrhunderten zwischen Bauern und deren Herren? Richtig. Leute, der Feudalismus ist zurück. Gott sei Dank kam ab und an mal die Pest vorbei oder Krieg oder ein anderer Reiter der Apokalypse, denn mit weniger Menschen stiegen auch die Löhne für die, die noch da waren. So bitter das klingt. Nur nach großen Katastrophen wird die Gesellschaft kurzzeitig ein bisschen gleicher.
Ja, aber warum ist das so? Weil Besitz, weil Macht im Allgemeinen einen selbsterhaltenden Charakter hat. Wer klug und fleißig ist oder tapfer und energisch, der versteht es, mit der Macht, die ihm seine Eigenschaften eingebracht haben, mehr Macht zu akkumulieren und das Entgleiten dieser aus der eigenen Hand zu verhindern. Der Parabelritter läuft hier in dasselbe Problem, in welches schon Umberto Eco mit seinen Urfaschismuskriterien geraten ist. Die aufgelisteten Prinzipien sind nicht so sehr unzutreffend, als dass sie zu unspezifisch sind. Das, was der Parabelritter sagt, gilt eben nicht nur für Geld und Besitz, sondern auch für politische Macht und Verfügungsmasse. Steuern und staatliche Zugriffe steigen an, bis eine Revolution den Zähler wieder auf Null setzt und die Akkumulation von Neuem beginnt. Die Institution, die vom Ritter als Lösung präsentiert wird, folgt denselben Gesetzmäßigkeiten wie das Übel, welches er bekämpfen will.
Heute heißt es, also Vermögenssteuer können wir nicht machen, weil das ist voll kompliziert. Erbschaftssteuer geht irgendwie leider auch nicht, weil dann könnte ja irgendeine Firma vielleicht pleite gehen. Und Finanzmärkte regulieren, Digga, das ist auch ganz, ganz schwierig, weil Dings. Superreiche, die neuen Aristokraten haben sich ganz viele Geschichten einfallen lassen, wieso es leider gar nicht möglich ist, Ungleichheit noch zu verringern.
Eine Erbschaftssteuer ist eine hervorragende Sache. Natürlich vermindert sie im Prinzip die Ungleichheit. Nimm das Geld von irgendeinem Reichen, streue es über die Armen und der Parameter der Ungleichheit hat sich vermindert. Ein Reicher hat von dieser Maßnahme minus 100 Wertpunkte und 95 Arme haben von dieser Maßnahme jeweils plus 1 Wertpunkt. Der Zwischenhändler, der Manager, erhält plus 5 Wertpunkte für seine Arbeit. Und vor allem die Möglichkeit zu entscheiden, welche Armen unter welchen Bedingungen welchen Wert erhalten. Er ist unter allen Beteiligten der dickste Gewinner dieser Rechnung. Er profitiert doppelt.
Die BRD war also in den 60ern und 70ern auf einem sehr guten Weg. Es entstand eine soziale Mobilität. Menschen konnten durch Fleiß und Lohnarbeit materiell aufsteigen, was wiederum viele motivierte, sich anzustrengen. Keine feudale Burg, aber ein Haus. Das war Sicherheit. Sicherheit vor der Unfreiheit. Denn wer keine Miete zahlen muss, der kann sich eher überlegen, welchen Job er zu welchen Bedingungen annehmen will. Es gibt weniger finanzielle Zwänge. Natürlich kostet auch der Unterhalt eines Hauses was, aber jetzt mal überspitzt formuliert, der Besitz war die Möglichkeit, sich aus der Leibeigenschaft des Kapitalismus zumindest so ein kleines bisschen zu befreien. Und heute? Tja, da wächst mehr und mehr eine Generation Miete heran.
Ja, genau, da hat er schon recht. Aber das ist doch genau das, worauf eine Politik der Abbesteuerung hinausläuft, Herr Parabelritter. Der Staat und seine Manager profitieren davon, dass Besitz ephemeralisiert, also immer durchsichtiger, immer fadenscheiniger, immer weniger konkret und immer abhängiger von übergeordneten Strukturen wird. Immobilienbesitz wird zur Miete, Geld auf der Bank wird zum Kredit. Ein Sommerjob, der das Studium finanziert, wird zum Darlehen, wenn wir uns die Situation in den USA betrachten. Und natürlich wird eine persönliche Rentenvorsorge zu Rentenpunkten in einem umlagefinanzierten Ponzi-Scheme. Es waren nicht alleine irgendwelche Kapitalisten, die das bewirkt haben. Die Staaten haben die Menschen aktiv in eine solche Lage befördert. Auch Leute wie der Parabelritter selbst befürworten an vielen Stellen eben genau jene Auflösung konkreter, fester Besitzformen zugunsten von vom Staate und der Verwaltung abhängigen Credit Points zur Wahrung der menschlichen Gleichheit. Das trifft als Maßnahme aber nicht nur die Superreichen, sondern alle Mitglieder der Gesellschaft. Alle werden abhängiger von einem anonymen Megasystem, welches aus seinen inneren Interessen heraus bestimmt, wie viel Wert einem jeden zusteht.
Protziger Reichtum auf Social Media ist eine Sache. Das kann man begreifen. Was man nicht begreifen kann, ist, dass es Menschen gibt, denen Straßen gehören, ganze Viertel, die Städte bauen lassen und die zum Spaß sowas tun können.
3 miles below where I'm standing right now is a wonderland that is testament to the Apollo program. It looks like a magic sculpture garden.
Der hat alte abgestürzte Technikteile von US-amerikanischen Mondmissionen aus dem Meer geborgen, weil er Bock drauf hatte. Das ist Macht, die man nur mit der Macht von Königen vergleichen kann.
Eigentlich nicht. Eigentlich ist das genau die Art von Aktivität, die wohlhabende, aber politisch einflusslose Leute so verrichten. Macht bedeutet Entscheidungen treffen, am Entscheidungsprozess zu seinen Gunsten mitwirken. Irgendwelche Expeditionen auf dem Meer zu finanzieren, ist genau das, was man von einem Leisure-Lifestyle erwarten würde, von einer vermögenden, aber politisch passiven Existenz. Ironischerweise ist das tatsächlich, was die späten Könige getan haben, nachdem sie ihren politischen Einfluss weitgehend aufgegeben hatten. Jagen gehen, endlose Festivitäten geben, während Minister, die Angehörigen einer anderen Klasse, das politische Geschäft betrieben. So zum Beispiel in Spanien vor der napoleonischen Besatzung. Jeff Bezos taucht im Meer herum oder schickt Raumkapseln ins All, aber er trifft keine weitreichenden Entscheidungen mehr. Nicht mal, was seine eigene Firma angeht. Nicht im aktiven Geschäft jedenfalls. Sicherlich würde er sein Aktionärsgewicht in die Waagschale werfen, sollte der Amazon-Vorstand seine eigenen Interessen krass missachten. Aber da die keinen Grund haben, das zu tun, bleibt er letztlich aus dem Spiel. Und wenn in 20 oder 30 Jahren die Gründergeneration sämtlicher Tech-Firmen entweder dem Tod oder dem Ruhestand anheimgefallen sind, dann werden Manager dort gänzlich unter sich sein. So wie es bereits jetzt in den Großunternehmen fast aller anderen Industriezweige der Fall ist. Sehen Sie, Herr Parabelritter, wenn man ein Haus besitzt, dann besitzt man etwas unter eigener Verwaltung, ein Gut, für welches man selbst Entscheidungen treffen kann und das dadurch auch wieder auf den eigenen Charakter rückwirkt. Wenn ich Jeff Bezos enteigne und mir 250.000 Credit Points auf dem Konto von Mac Start gutgeschrieben werden, dann verfüge ich über dieses Entscheidungsprivileg in viel geringerem Maße, obwohl die Vermögensungleichheit auf dem Papier in gleichem Maße sich verringert hat. Und deshalb ist eine einseitige Fokussierung auf Jeff Bezos und seine Milliarden, die letztlich bei Larry Fink auf der Bank liegen, nicht zielführend.
Faktor 1, vor allen Dingen in Deutschland krass, das Thema Erben. Jährlich werden in Deutschland etwa 400 Milliarden Euro vererbt. Das ist fast so viel wie das Sondervermögen für Infrastruktur beträgt, über das so lange in Berlin gestritten wurde. Das ist sehr viel Geld. Das ist kein Geldregen, der gleichmäßig über das Land prasselt, sagt Jens Beckert, Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Der Reichtum sei extrem ungleich verteilt. 10% der Deutschen hielten 2/3 des Vermögens, sagt Beckert. Entsprechend groß sei ihr Anteil bei Erbschaften und Schenkungen. Die Ungleichheit der Vermögen wird dadurch von Generation zu Generation weitergetragen. Die Besitzverhältnisse bleiben durch die hohen, aber ungleich verteilten Erben gleich. Ähnlich wie im Feudalismus entscheidet die Geburt darüber, in welchem Stand man landet. Thomas Piketty, der Ökonom, hat in seiner Forschung festgestellt, dass die Kapitalerträge schneller wachsen als die Wirtschaft. Also, wer schon viel Geld hat, wird schneller reich als alle, die nur normal arbeiten gehen. Was keine neue Erkenntnis ist. Ja, aber weil er einen so großen kapitalistischen Erfolg hatte, nahm man ihn ernst. Und Piketty sagt noch was viel Interessanteres. Für ihn ist die Ungleichheit in der Gesellschaft eine Ideologie. Ich wusste, dass die FDP-Wähler Teil eines Kultes sind. Die herrschenden Gruppen müssen immer ein raffiniertes Narrativ aufbieten. Sie müssen sagen, mag sein, dass wir reicher sind als ihr, aber das ist gut für die Gesellschaft insgesamt, weil wir in eurem Interesse für Ordnung und Stabilität sorgen oder weil wir euch mehr Innovation, Produktivität und Wachstum bescheren.
Das ist natürlich nicht vollkommen falsch. Eliten rationalisieren ihre Eigeninteressen über externe Werte und das nicht immer in vollkommen zynischer Manier. Es mag ja durchaus sogar stimmen, dass es der Gesellschaft nicht zugute käme, wenn man die Umverteilung rücksichtslos vornehme. Piketty und fast alle modernen Sozialwissenschaftler besitzen aber wahrscheinlich ein zu melioristisches und environmentalistisches Weltbild. Sie schätzen die Formbarkeit des Menschen zur Schaffung eines Utopias als zu hoch ein. Die Menschen sind bereits ihrer genetischen Veranlagung nach für Ungleichheit angelegt und dies kann nicht gänzlich behoben werden. Was aber sehr wohl möglich bleibt, das ist die Option, einen gesellschaftlichen Zustand zu finden, in welchem die Unterschiede nicht zu groß werden und in welchem die Bedingungen der Angleichung nicht zu pathologisch sind. Unglücklicherweise ist der Parabelritter natürlich schon auf den besten Legitimator und Gründungsansatz für akzeptable Umverteilung gestoßen. Scharfes Leid. Pest, Krieg und Katastrophen eignen sich nicht nur nach materiellen Gesichtspunkten dazu, die unteren Schichten reicher zu machen, weil sie für Arbeitskraftknappheit sorgen, sie rechtfertigen die unteren Schichten auch vor den oberen. In der Welt, in welcher wir jetzt leben, ist Jeff Bezos ein fleißiger und kluger Mann gewesen, der sein Unternehmen aus dem Nichts zu dieser Größe gebracht hat, und ein arbeitsloser Heckenpenner ist eben ein arbeitsloser Heckenpenner. Aber wenn man ihn zum Gefreiten macht und nach Stalingrad schickt, dann kommt er, wenn er dann zurückkehrt, mit einer anderen Rechtfertigung zurück. Wir heute leben in Zeiten des Konsumismus und des Hedonismus, in dem solche harten, kriegerischen Werte von Managern und sogar den meisten Kapitalisten eher gefürchtet werden, weil sie einem guten Absatz im Wege stehen. Spartanisch leben ist ehrenvoll, aber kein guter Modus, wenn man Walmart oder Louis Vuitton profitabel erhalten will. Das rechte Lager ist seiner emotionalen Konstitution nach weitgehend gegen dieses Wertearrangement. Unserer charakterlichen Veranlagung liegt im Durchschnitt Strenge und Schlichtheit und ein metaphysisches Feldbett näher als progressiven Gruppierungen. Dem historischen Kommunismus geht es da ähnlich. Wenn man sich ansieht, wie Stalin und Milke und wie sie alle heißen, jahrzehntelang gelebt haben, dann findet man da häufig auch nichts anderes als einen rot lackierten Spartaner. Die moderne Linke allerdings steht dem Hedonismus nahe. Sie übt sich in ständiger Permissivität und betont die Vorzüge der irdischen Ausschweifungen. Damit aber ruiniert sie die charakterliche und psychologische Rechtfertigung für Umverteilung. Jedermann zahlt den Zehnten leichter, wenn er weiß, dass seines Nachbarn Sohn dafür ein besserer Panzer für die Front zur Verfügung gestellt wird. Oder wenn es die Kutten von München bezahlt, anstatt des Netflix-Anschlusses irgendeines fetten Degenerierten.
Eine ausführliche Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt gleich mehrere Dinge. Die Zahl der armen Haushalte wächst. Auch in der Mittelschicht wachsen die Abstiegsängste. Und noch einen dritten entscheidenden Punkt. Verteilungskämpfe werden in Deutschland oft zwischen unten und ganz unten geführt. Als Beispiel nennen die Forscher eben die Bürgergelddebatte. Die ist unfair. Sie tut so, als ob Bürgergeldempfänger und Arbeitende unterschiedliche Interessen hätten. Weil immer wieder behauptet wird, das Bürgergeld mache faul, werden Empfänger als arbeitsunwillig hingestellt. Dabei ist die Frage gar nicht, ob es Leute gibt, die dieses System ausnutzen. Klar gibt es die, aber die sind nicht der Fehler am System. Die Forscher sagen deshalb, statt Bürgergeld zu kürzen, sollten Niedriglöhne bekämpft und die Tarifbindung gestärkt werden. Ich übersetze das mal. Wir debattieren lieber darüber, ob jemand eine staatliche Leistung zurecht bezieht, ob man von dem Geld nicht noch 30, 40 Euro wegnehmen kann, statt uns um die extrem großen Vermögen zu kümmern.
Das liegt, wie gesagt, daran, dass auch normale Leute der Mittelschicht eine Menge Steuern bezahlen müssen und vor allem auch daran, dass die Empfänger in ihren Identitäten den Zahlern zweifelhaft geworden sind. Wer empfängt in diesem Land überproportional viele Transferleistungen? Verrentnete Boomer und ausländische Arbeitslose. Es wird immer Spannungen und Interessenkonflikte zwischen Zahlern und Empfängern geben, aber diese Gruppierungen sind darüber hinaus durch ihren Kultureinfluss mehr als nur verdächtig. Genauso wie der Parabelritter kein Geld für Rechte ausgeben will, will der Zoomer nicht an den Boomer und der Deutsche nicht an den Araber zahlen, weil diese Identitätskategorien über das materielle Interesse hinaus in Konflikt miteinander stehen. Und diese übermäßige Zunahme der Ablehnung ist eine direkte Folge des Weltbildes, welchem der Parabelritter die Treue hält, wessen Folgen er aber bedauert.
Eine Wissenschaftlerin aus Stanford sagte jüngst der New York Times, das Problem sind nicht die politischen und wirtschaftlichen Positionen dieser Milliardäre. Das Problem ist, dass sie eine Oligarchie errichten, in der großer Reichtum auch große Macht garantiert. Die Leitplanken, die uns bisher schützten und solche oligarchischen Tendenzen in den USA hemmten, verfallen rapide.
Das ist natürlich kontrafaktische Geschichte. Die Stanford-Wissenschaftlerin ist Mitglied einer Experten- und Verwalterklasse, die einen viel weitreichenderen Einfluss neben der Oligarchenklasse darstellt. Selbst wenn man den Jeff Bezos und Warren Buffetts dieser Welt den wirtschaftlichen Lobbyismus in die Schuhe schiebt, für welchen sie, wie gesagt, meistens gar nicht selbst verantwortlich sind, da er von Firmen und deren Management und nicht von den Anteilseignern direkt betrieben wird, aber selbst dann mischen sich diese Leute meist eher nicht in andere soziale Themen ein. Es gibt natürlich meinungsstärkere Ausnahmen, Bill Gates, George Soros, Elon Musk, aber der durchschnittliche Milliardär hat auf das Bildungssystem der USA einen wahrscheinlich deutlich geringeren Einfluss als die Dame aus Stanford und ihre Standeskollegen. die Zeiten, in welchen reiche Leute direkten, weittragenden und facettenreichen Einfluss auf die sie umgebende Gesellschaft genommen haben, sind mit dem Aufkommen der Massengesellschaft eher zu Ende gegangen. Oder präziser, reich sein ist nicht der entscheidende Faktor, sondern die Fähigkeit und Möglichkeit besitzen, durch Massenorganisationen, wie zum Beispiel Universitäten, auf die Menschen einzuwirken. Die Programmdirektion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat mehr Einfluss auf Politik und Gesellschaft als so seine Klatten. Besteht da irgendein Zweifel? Die Oligarchie war vorher schon da. Die braucht sich nicht erst bilden.
Ein Problem übrigens, das auch schon unter Obama begann. Die Tech-Leader vereinen immer mehr Macht unter sich. Das führt dann zu solchen Schlagzeilen. Trump will Kryptogeld für strategische Reserve. Klasse. Ein Wahlkampfgeschenk für seine kryptoaffine Bubble, die sich über Kursgewinne freuen durfte. Im Feudalismus waren Geld und Macht geeint. Und das sollte nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns anders werden. Demokratie heißt ja, jeder hat eine Stimme, egal was auf dem Konto steht. Und auch wenn es bei uns in Deutschland nicht so krass ist wie in den USA, noch zumindest, habe ich schon Angst, dass dieses System in sich zusammenfällt, weil Macht und Besitz wieder vereint sind.
Das Gegenteil ist der Fall. Macht und Besitz sind eben nicht vereint, jedenfalls nicht direkt. Die Verwaltung und Kontrolle von Besitz und Macht sind vereint. Der Besitz an sich aber zählt viel weniger als früher. Zumal wir heute in Staaten leben, in denen wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit Besitzgüter effektiv in der Hand einer abstrakten Verwaltung liegen und eben nicht in den Händen eines Individuums. Wer kann eine einzige prominente Entscheidung nennen, die auf den ausdrücklichen Willen eines Milliardärs hin nationale Politik bestimmt hat? Vielleicht nun einmal im Kontext von Elon Musk oder so. Aber es ist generell schwer, heute noch irgendeinen einzelnen Menschen im Westen zu finden, dessen Wort wirklich zählt. Gegenüber jener managerialen Elite, die zwar kein konkretes Gesicht besitzt, die vereint, aber die Geschicke der Welt bestimmt.
Früher waren Adlige halt reich, weil es Gott gegeben war. Heute ist Reichtum okay, weil der Markt das so gewollt hat. Irgendeine nicht greifbare Existenz hat irgendwie immer die Finger im Spiel.
Ja, der Volkswille zum Beispiel. Dieses ewige Dekonstruieren von Herrschaftsnarrativen ist ja ganz lustig. Aber es ist natürlich letztlich nicht minder zynisch als jener Zynismus, welcher den Herrschenden dabei ständig unterstellt wird. Glaubt die Kirche an Gott? Natürlich nicht. Die will bloß die Leute kontrollieren. Glauben die Adligen an das Gottesgnadentum und die Großindustriellen an die protestantische Arbeitsethik? Natürlich nicht. Sie wollen bloß ihre eigene Machtfülle vor den Volksmassen rechtfertigen. Glauben Linke an die Gleichheit der Menschen und die Verwalter des weichen Managerstaates an die Gerechtigkeit durch Umverteilung? Na, selbstverständlich tun sie das. Alles andere wäre ja undenkbar. Die Wahrheit ist in beiden Richtungen natürlich eine andere. Die Geistlichen und Adeligen von einst haben sehr wohl aus anderen Gründen als der puren Selbstdienlichkeit an ihre Ideologie geglaubt und gleichzeitig nützt die Ideologie der modernen Linken ihnen selbst genauso zur Rechtfertigung von Macht wie der Herr im Himmel der Kirche.
Die OECD hat mal Folgendes errechnet. In Deutschland könnte es 6 Generationen dauern, bis die Nachkommen einer einkommensschwachen Familie das Durchschnittseinkommen erreichen. Andere Quellen sprechen davon, dass der Beruf der Urgroßeltern noch Einfluss auf unser Einkommen hat.
Ja, die Gene unserer Urgroßeltern haben ja ebenso Einfluss. Das ist nun wieder in erheblichen Teilen Soziologenfehlschluss. Behaupte ich, dass so eine Art Kultur- oder Standeserbe gar keinen Einfluss hat? Nein, es gibt, soweit ich weiß, eine klare Korrelation zwischen allen Berufsständen. Wenn der Vater Klempner war, hat der Sohn eine höhere Chance, ebenso wieder einer zu werden. Selbst wenn er seiner Veranlagung nach auch Dachdecker oder Fliesenleger werden könnte. Ähnliches bei Schauspielern, Wissenschaftlern und so weiter. Aber Leute wie der Parabelritter behaupten andersrum sehr wohl, dass Gene gar keinen Einfluss haben. Weshalb eigentlich nicht ich hier der Extremist bin.
Dazu kommt ein weiteres Phänomen. Die sogenannte Financialization der Wirtschaft. Das ist ein Schlagwort der ökonomischen Forschung. Das beschreibt, wie die Finanzindustrie in den vergangenen Jahrzehnten in den Fokus gerückt wurde, während die klassischen produzierenden Unternehmen weniger relevant wurden. Ein konkretes Beispiel dafür ist das Unternehmen Henkel. Die stellen unter anderem Persil her, sind dank eines Konzernumbaus profitabler geworden. Allerdings nicht so profitabel, wie sich die Aktionäre das erhofft hätten. Was macht Henkel? Kürzt weitere Jobs und kauft Aktien zurück. Mit Aktienrückkäufen können Unternehmen wie Henkel den Kurs erhöhen, da ja nun weniger Aktien im Umlauf sind. Das kostet aber richtig viel Geld. Und das fehlt dann etwa bei der Produktentwicklung oder eben für Arbeitskräfte. Und das Problem ist, nur jeder 6. Deutsche ist am Aktienmarkt investiert. Und das heißt, nur ein kleiner Teil der Gesellschaft profitiert von diesem Buchgewinn durch Aktienrückkäufe.
Naja, bei Henkel ist es tatsächlich noch so, dass die juristische Stimmmehrheit in Form von Stammaktien bei der Familie Henkel liegen. Die eigentlichen Gewinne allerdings werden zu 90% an institutionelle Anleger und in den Streubesitz gegeben. Es ist mit Sicherheit nicht gut, dass zu wenige Menschen in Aktien investiert sind, und da spielt sicherlich auch Mentalität eine Frage. Ich jedenfalls kenne Angehörige der Boomer-Generation, die mehr als genug Geld zum Investieren gehabt hätten, in der Börse aber im Wesentlichen ein großes Casino sehen, was es nun mal einfach nicht ist, wenn man sich die durchschnittlichen Kursentwicklungen ansieht. Nichtsdestoweniger wird auch bei diesem Konzern die eigentliche Entscheidung zum Rückkauf von Aktien oder zur Investition in neue Entwicklungen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht von den Aktionären selbst beschlossen, sondern vom Vorstand des Unternehmens. Und warum? Weil Aktionäre für ein Unternehmen sind, was Wähler für die Demokratie darstellen. De jure der Souverän, de facto unorganisiertes Stimmvieh, das im Tagesgeschäft nichts zu melden hat und bestenfalls mal die Personalien des Vorstandes austauschen kann. Der Parabelritter unterstellt hier Entscheidungsprozesse, die in der Realität einfach so nicht ablaufen, weil es von Seiten der Aktionäre meist gar keine so große und einheitliche Organisation gibt. Vor allem aber, weil es Managerial Skills braucht und einen Überblick über die Situation des Unternehmens, um Entscheidungen wie einen Aktienrückkauf zu bewerten, und diesen haben im Allgemeinen nur Leute, die eben Manager sind, das studiert haben, sich länger mit dem Unternehmen beschäftigten und so weiter. Was der Parabelritter letztendlich will, das ist eine Art Stakeholder-Kapitalismus. Also im Gegensatz zum Shareholder-Ansatz, der vor allem den Kurswert und die Dividende des Unternehmens maximieren soll, eine Management-Philosophie, die alle Interessen aller am Produktionsprozess beteiligter Instanzen, so auch die der Arbeiter, im Blick behält. Ich will das ökonomisch gar nicht genau bewerten. Ich bemerke nur, dass dies noch in viel größerem Maße Verwaltung und Management nötig macht, weil hierfür einen deutlich komplexeren Wert optimiert werden soll, als bloße Dividende. Der Ansatz des Parabelritters läuft so vielleicht auf eine Schwächung der Kapitalposition der Aktionäre hinaus, aber sicher nicht auf eine Schwächung der Manager. Und ob das im Sinne des kleinen Mannes ist, darf arg bezweifelt werden.
Und wie kommen wir da raus? Bildung in Wirtschafts- und Finanzthemen. Und das hat für mich zwei Gründe. Erstens, um zu verstehen, wie die Welt der Superreichen funktioniert, und zweitens, um selbst eine Chance zu haben, vielleicht nicht für sich, aber über Generationen Vermögen aufzubauen und sich aus dem Hamsterrad zu befreien, wenn man das denn will. Schon alleine, indem man den Mechanismus von Zinseszinsen wirklich versteht. Und aus meiner Sicht auch sehr wichtig, lasst euch nicht von diesem Argument einlullen, es ginge hier nur um eine Neiddebatte. Das ist Unsinn. Mir geht es hier nicht um einen Geschäftsmann, der einen SUV fährt. Mir geht es hier nicht um einen Arzt, der ein großes Haus hat. Mir geht es nicht um den Handwerker, der sich in der Freizeit teure Dinge leistet. Mir geht es nicht mal um Millionäre, die ihr Geld anlegen. Mir geht es um diese super, 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 super Reichen.
Also es ist ja nichts gegen Finanzbildung einzuwenden, aber das Parabelritters Weltbild läuft hier ja schon auf einen ganz schönen Widerspruch hinaus. Zum einen verurteilt er, dass sich irgendwelche Superreichen durch leistungsloses Erben ein Leben lang auf die faule Haut legen können. Zum anderen sagt er, dass dies anzustreben für jedermann aus der Arbeiterschicht ein ordentliches Ziel ist. So ein Wertegefüge funktioniert in der Realität doch nie. Da kann man noch so sehr beteuern, es bloß auf irgendwelche Milliardäre abgesehen zu haben. Als nächstes kommt der dran, der 20 Wohnungen geerbt hat. Der muss in seinem Leben auch nicht mehr arbeiten. Sicher, sein Vermögen beläuft sich insgesamt vielleicht auf 10 Millionen Euro. Aber auch so ein Typ wird schnell ins Fadenkreuz solcher Maßnahmen geraten. Und irgendwann erwischt es jeden, der irgendwas vererben will. Der Spitzensteuersatz ist ja genau auf diese Weise bis tief in die Mittelschicht hinein abgesenkt worden. Vor allem aber macht es ja auch in der moralischen Rechtfertigung keinen Sinn. Wenn ich einen Milliardär habe, der sich politisch nicht einmischt, der nichts tut, außer in seiner Villa zu sitzen und Brandy zu trinken, dann würde der vom Parabelritter ja immer noch für sein leistungsloses Leben angegangen werden. Der leistungslose Besitz an sich ist unmoralisch, aber soll gleichzeitig Ansporn und Befreier der kleinen Leute werden. Diese Logik wird sehr schwer zu vermitteln sein. Zwar nicht im Prinzip unmöglich, aber ungefähr so wahrscheinlich wie eine Gesellschaft, die außerehelichen Verkehr stark sanktioniert und gleichzeitig Prostitution bewirbt und subventioniert.
Dabei sollte es kein Unten und kein Oben geben oder so ein Mittelding dazwischen, sondern es gibt eigentlich nur die, die für das, was sie tun, arbeiten, und die, die dafür, was sie haben, nicht arbeiten müssen. Das ist die einzige Unterscheidung, die wir im Kopf haben sollten. Es ist nicht das Bürgergeld, bei dem wir uns wegen leistungslosem Einkommen Gedanken machen sollten.
Siehste, das ist, was ich meine. Vor 5 Minuten hast du noch in Aussicht gestellt, dass dies ein veritabler Weg sein soll, sich aus dem Hamsterrad zu befreien. Jetzt bist du schon wieder beim Generalurteil. Und genau deshalb ist euch mit der Erbbesteuerung oder mit sonst irgendwas nicht zu trauen, weil ihr die logischen Endpunkte eurer eigenen Vorstellungen entweder nicht auf dem Schirm habt oder sie wissentlich verschleiert. Mir sind die Milliardäre scheißegal. Wahrscheinlich mag ich sie nicht, eben weil sie reich und fett und passiv sind und sich das Zepter der Kontrolle schon lange haben aus der Hand nehmen lassen. Nutzlose Erbexistenzen, die auf dem Rücken ihrer toten Ahnen leben und sich weder für Land noch Leute noch Ideen stark machen. Oder es sind, falls sie noch im Geschäftsleben stehen, irgendwelche Wirtschaftsheinis und Selbstmanager und damit Träger eines Systems, welches selbst nicht mehr so viel trägt. Ich hätte kein Problem damit, bei diesen Leuten die Samthandschuhe auszuziehen. Aber alle Vorschläge des Parabelritters laufen auf eine weitere Stärkung des Verwalterstaates und Standes ab. Und das kann er vergessen. Da kriegt er von mir immer Widerstand. Kein weiterer Ausbau der Befugnisse und Verwaltungsmasse von Managern. Es ist einfach kein Gewinn erzielt, wenn Milliardären das Geld abgenommen wird, nur damit irgendein Ministerium oder eine Massenorganisation weiter am Niedergang dieses Landes arbeiten kann. Und sie arbeiten alle daran, ohne Ausnahme. Jede wichtige Entscheidung jeder staatlichen Instanz verläuft zuverlässig entgegen meiner eigenen Intuition und meines eigenen Interesses. In dieses Feuer darf kein weiteres Benzin gegossen werden, egal ob dadurch irgendeine Ungleichheit verringert wird oder nicht. Materieller Zugewinn ist bedeutungslos, wenn es nach den Regeln und auf Gnaden der Verwalter erworben wird. Denn die Regeln und Umstände, welche sie dafür setzen, sind nicht nur nicht akzeptabel, sie sind suizidal.